Actually, most of the buildings that are damaged, they are just ordinary houses or massive housing or some private rural housing. But among those numbers, there are some unique buildings that have the historical or architectural value. And their loss is a loss for the world heritage.
Das ist Semyon Shirokhin. Er ist Kulturwissenschaftler und Historiker und er spricht hier über seine Heimat, die Ukraine. Am 24. Februar, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vergangene Woche, hat sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum dritten Mal gejährt. Zehntausende Menschen wurden in diesen 3 Jahren getötet, Hunderttausende verwundet. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, kommen dazu noch die unzähligen materiellen Verluste. Die ganzen Gebäude in der Ukraine, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind, zum Beispiel. Schätzungen zufolge bereits mehr als 250.000. Semyon Shirokhin hat es ja zu Beginn gesagt, die meisten dieser 250.000 Gebäude sind ganz gewöhnliche Wohnhäuser, aber unter ihnen befinden sich auch viele Gebäude von besonderem kulturellen Wert. Und das ist heute unser Thema im Forschungsquartett, die Zerstörung historischer Bauten in der Ukraine und der Verlust des kulturellen Erbes, der damit einhergeht. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.
Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist eine digitale Ausstellung des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa online gegangen. Destroyed Ukrainian Heritage zeigt die Zerstörung historischer Bauten in der Ukraine. Für diese Folge vom Forschungsquartett hat meine Kollegin Marie Jainter mit der Ausstellungskoordinatorin des GWZO, Dr. Susanne Jäger, und mit dem Hauptkurator der Ausstellung, Dr. Semyon Shirokhin, gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt auch hier bist, Marie. Hallo.
Hallo, Caro.
Bevor wir uns ganz konkret mit der Ausstellung befassen, interessieren mich erstmal die Hintergründe. Wie kam es überhaupt dazu, dass diese Ausstellung entstanden ist? Verantwortlich für die Inhalte des Projekts ist, wie gesagt, Semyon Shirokhin. Wer ist er und was hat er mit dem GWZO, also dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, zu tun?
Also Semyon Shirokhin und das GWZO in Leipzig arbeiten schon länger zusammen. Er ist dort einer der Gastwissenschaftler und beschäftigt sich mit der Architekturgeschichte der Ukraine. Dabei interessieren ihn vor allem Gebäude, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden, also ja relativ jungen Vergangenheit. Die Zeit, die könnte man so grob als sowjetischen Modernismus zusammenfassen. Und ja, viele dieser Gebäude wurden bzw. werden ja leider immer noch im aktuellen Krieg in der Ukraine zerstört. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht super tragisch. Für Semyon Shirokhin geht es aber vor allem darum, dass dabei viel ukrainische Geschichte und letztlich auch Identität verloren geht. Darüber hat er für das GWZO mal einen Vortrag gehalten und daraufhin kam dann die Idee von einer Ausstellung zu dem Thema auf.
Die Ausstellung ist jetzt seit dem 24. Februar online. Da es eine digitale Ausstellung ist, kann sich auch jede und jeder die Ausstellung barrierearm im Internet einfach anschauen. Den Link findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Ich habe vorhin gesagt, dass mehr als 250.000 Gebäude in der Ukraine bisher im Krieg zerstört wurden. Das ganze Ausmaß lässt sich also unmöglich abbilden. Wie hat Shirokhin denn da eine Auswahl getroffen?
Ja, das war natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, wie du dir vorstellen kannst. Es sollten nämlich erstmal nur 40 von 250.000 Gebäude in der Ausstellung zu sehen sein. Semyon Shirokhin ist es natürlich nicht leicht gefallen. Er hat sehr, sehr viele Gebäude dokumentiert und hat auch noch einige im Petto, hat er mir erzählt. Letztendlich hat er sich aber dafür entschieden, Gebäude aus verschiedenen Regionen der Ukraine auszuwählen. Damit will er zeigen, dass eben nicht nur Gebäude an den aktiven Kampfzonen im Osten der Ukraine betroffen sind, sondern eben auch der relativ ruhige Westen des Landes.
I tried to select buildings from different geographical locations, so to show that not only the front line is damaged because of the missiles, we have the damage deep in the deep beyond the front line. So even in the cities of Western Ukraine, we have some buildings damaged and ruined. Then I wanted to show that not only the buildings from some 19th century are damaged, but also the buildings that are very young. So the buildings that even originate from late 1980s or early 1990s. But this is already a history. And at the same same time, we have a problem that many buildings are not officially recognized as monuments.
Es sind also neben Gebäuden aus dem 19. auch welche aus dem späten 20. Jahrhundert dabei. Die Auswahl ist also relativ repräsentativ. So repräsentativ, wie es eben geht bei 250.000 zerstörten Gebäuden. Ja, und er spricht hier einen wichtigen Punkt an. Viele der jüngeren Gebäude stehen nicht unter Denkmalschutz.
Okay, und inwiefern ist das denn ein Problem?
Wenn Gebäude zerstört werden, sei es jetzt durch Umweltkatastrophen oder wie eben hier durch den Krieg, dann stellt sich immer die Frage, wird das Gebäude wieder aufgebaut oder nicht? Wenn das Gebäude besonderen kulturellen Wert hat, dann steht es ja oft unter Denkmalschutz. Also wenn es zum Beispiel historische Relevanz hat oder architektonisch besonders ist. Das kennen wir ja hier auch aus Deutschland. Da gibt es dann ganz besondere Vorgaben und Vorschriften, wenn es zum Beispiel um die Renovierung eines alten Hauses geht. In der Ukraine ist Denkmalschutz aber nicht so weit verbreitet und gerade jüngere Gebäude sind meistens nicht geschützt, auch wenn sie eigentlich in irgendeiner Weise besonderen Wert haben.
They're actually valuable, but their value is not recognized officially because they're not yet processed. So their fate is different and some of them are not expected to be rebuilt because of lack of this official status.
Also, weil der offizielle Denkmalschutzstatus fehlt, werden viele der zerstörten Gebäude nicht wieder aufgebaut werden. So viel kann man wahrscheinlich schon sagen. Das führt dann dazu, dass große Bauunternehmen die Ruinen ganz schnell abreißen. Das ist auch teilweise schon passiert. Und ja, jetzt schon neue, moderne Gebäude an ihre Stelle bauen. Gerade in den größeren Städten, in den Stadtzentren ist es so. Und so geht natürlich das kulturelle Erbe und die teilweise einzigartige Architektur Stück für Stück verloren.
Also Kapitalismus at its best.
Ja, könnte man so sagen. Das hört ja leider im Krieg nicht auf. Aber es gibt auch positive Beispiele. Also manchmal werden Gebäude auch schon jetzt wieder aufgebaut, obwohl sie noch nicht so alt sind und vielleicht noch keinen Denkmalschutzstatus haben.
And I also wanted to show that some of the buildings are already being rebuilt, are already being restored, and some of them are really good examples of the approach that I would like to see for all of the buildings. But those examples are very rare, but they're also included there in that list because it's very important to speak about the good examples.
Okay, krass. Jetzt schon wieder auf Bau, während der Krieg noch andauert. Es ist schon verrückt.
Die Vorstellung finde ich auch total crazy. Aber klar, das Leben dort, das geht ja in irgendeiner Form weiter. Und gerade wenn Wohnhäuser oder Gebäude, die für die Infrastruktur in irgendeiner Form wichtig sind, zerstört werden, müssen die halt so schnell es geht, wenn es geht, wieder aufgebaut werden. Und das sollte laut Semyon Shirokhin auch in ihrem alten Stil geschehen. Ein paar dieser positiven Beispiele sieht man auch in der Ausstellung. Zum Beispiel im Falle eines Wohnhauses für die Arbeiter einer Fabrik in Saporischschja. Das Haus, um das es da geht, wurde 1955 gebaut und im Juni 2022 während eines Raketenangriffs zerstört.
The luckiest story is related to one residential house in Saporischschja that was built for the Zaporizhzhia Stal factory. It was hit by missile in 2022 and the whole section was destroyed. But as the factory is still exists and the building is officially protected and there was some attention from public and attention from architectural society and preservation society. So they decided to rebuild it exactly as it was. And as this building had some ceramic tiles and decorations, they tried to reproduce them from the existing ones in other parts of the building. And they really tried to reproduce the production of those ceramic tiles from the same source, from the same location where original ones were produced. So this is a very unique and very good example how architectural heritage should be treated during the war.
Das Haus hat eine besondere Fassade aus Keramikfliesen im Stil der Renaissance, sieht wirklich sehr hübsch aus und es wird derzeit genauso wieder aufgebaut, wie es mal war. Da wird also architektonisches Erbe erhalten und geehrt.
Ja gut, dass es neben den zahlreichen negativen Fällen auch ein paar positive gibt. Ich fasse nochmal zusammen, das kulturelle Erbe der Ukraine wird, zumindest was die Architektur betrifft, nicht nur von russischen Angriffen bedroht, sondern auch durch inkonsequenten Denkmalschutz und profitorientierte Interessen von Bauunternehmen. Jetzt wollen wir aber nochmal mehr über die organisatorischen Hintergründe der Ausstellung erfahren und natürlich auch noch mehr über die Ausstellung selbst. Marie, dazu hast du ja auch noch mit Dr. Susanne Jäger vom GWZO gesprochen, die die Ausstellung Destroyed Ukrainian Heritage koordiniert hat.
Genau. Ich habe mich in der Bibliothek des GWZO mit ihr getroffen und erstmal hat mich interessiert, warum sie sich zum dritten Jahrestag des Angriffskriegs gerade auf diese materiellen, architektonischen Zerstörungen konzentrieren wollte. Denn in erster Linie denkt man ja an die viel zu vielen getöteten Menschen.
Diese menschlichen Verluste sind natürlich vor allen Dingen wichtig und stehen im Vordergrund. Aber wir glauben, dass man der Dimension dieses Angriffskrieges nicht gerecht wird, wenn man sich darauf beschränkt. Denn gerade nach dieser Ausstellung und nach dieser sehr sorgfältig kuratierten Auswahl der Objekte wird deutlich, dass da eine Absicht hintersteht. Die Absicht, das Land nicht nur wirtschaftlich und zu ruinieren, die Menschen zu terrorisieren, sondern auch die Kultur zu vernichten, weil die russische Regierung ja nicht einsieht, dass es eine eigenständige ukrainische Kultur gibt, sondern sie das Ganze als nur einen Teil der russischen Kultur sehen. Und es geht wirklich darum, alle Spuren der Kultur, der eigenständigen ukrainischen Kultur ja auch zu zerstören.
Und dabei geht es eben auch im Endeffekt darum, ja, Geschichte neu zu schreiben oder ja, falsche Geschichte in die Zukunft zu tragen. Wie ist denn Ihre persönliche Definition von kulturellem Erbe?
Kultur ist immer ein Konglomerat aus allen Menschen, die in ihr leben. Und sie ist nicht nur Bauerbe, es ist natürlich, das wissen wir aus dem UNESCO-Kulturerbe, genauso geht es um immaterielles Erbe, um Musik, um Kultur, um Gedanken, um Schriften. All das ist kulturelles Erbe. Aber das Bauerbe ist natürlich in diesem Krieg ein sehr einfaches Ziel, weil man kann das gut planen, man wählt die Ziele aus. Und das zeigt unsere Ausstellung ja auch. Es geht jetzt nicht darum, nur in den russisch besetzten Gebieten die Spuren der ukrainischen Kultur zu zerstören und die Gebiete klar zu russifizieren, dadurch, dass man alles zerstört, was vielleicht noch einen ukrainischen Anschein hat, sondern es werden ganz gezielt eben auch Objekte ausgewählt im ganzen Territorium der Ukraine, die mit dem Kulturerbe verbunden sind. Und das ist sehr auffällig.
Dann lassen Sie uns gerne mal ja in die Ausstellung reinschauen. Wir haben sie gerade hier geöffnet. Wir haben ja schon gesagt, dass ja, es eben keine Ausstellung im klassischen Sinne ist, sondern sehr zeitgemäß eine digitale Ausstellung. Wir haben jetzt die Seite vor uns geöffnet. Was sieht man denn, das müssen wir hier ein bisschen beschreiben, wir sind hier in einem Podcast, was sieht man denn, wenn man auf die Seite geht?
Wir beginnen mit einer kleinen Einführung, die unser Kurator Semyon Shirokhin geschrieben hat, die das ganze Setting erklärt, die auch die Geschichte so ein bisschen erläutert. Man kann dann wechseln und kann sich über verschiedene Ebenen der Ausstellung nähern. Man betritt die Ausstellung und entweder man wählt eine Darstellung, in der alle Ausstellungsobjekte gleichzeitig untereinander scrollbar gezeigt werden und dann klickt man auf ein Objekt, was einen interessiert und dann öffnet sich eine Seite und dann findet man da weitere Informationen oder man kann sie sich auch sortieren nach verschiedenen Arten der Objekte, die zerstört worden sind, nach meinetwegen öffentlichen Bildungsgebäuden, nach kirchlichen, nach Kulturobjekten. Man kann also quasi sich auch von der anderen Seite nähern und man kann sich auch über eine Karte nähern, die genau auf der ukrainischen Karte zeigt, wo die Objekte und wie viele Objekte dort vertreten sind. Und dann kann man auch über diese nummerierten Objekte kommt man ebenfalls auch rein. Man kann auch über einen Zeitstrahl gehen, bei dem man sich mit Beginn des Angriffskrieges quasi die Abfolge der Zerstörung der 40 ausgewählten Objekte ansehen kann.
Wenn wir jetzt auf dieser ja zum Beispiel Ausstellungsseite sind, sehen wir ganz viele Fotos. Wir sehen Fotos von jedem einzelnen Gebäude. 40 sind es im Moment auf der Seite. Warum haben Sie sich denn ja für dieses digitale Format entschieden und nicht genau für eine klassische Ausstellung?
Wir haben die Ausstellung auf Englisch konzipiert, weil wir ein möglichst breites Publikum erreichen wollen. Und wir hoffen, dass wir da auch durch viel Werbung und durch unsere Netzwerke, mit denen wir ja auch in diese Länder verbunden sind, dass wir quasi da ein großes Bewusstsein für das wecken können, was dort passiert. Und es ist natürlich so, heute geht man schon davon aus, dass es insgesamt so 250.000 zerstörte Gebäude gibt. Ich denke, es werden jeden Tag mehr und es wird auch nicht reichen. Und darunter sind natürlich viele Kulturdenkmale eingetragen, aber eben noch gar nicht registrierte Denkmale ebenso. Und da ist es wichtig, glaube ich, darauf hinzuweisen, dass mit all diesen Zerstörungen auch das kulturelle Erbe immer mehr verloren geht. Und dafür muss man eben auch ein Bewusstsein finden. Und das ist viel besser in einer für alle Menschen barrierefrei und nachhaltig zur Verfügung gestellten Ausstellung, die man online erreichen kann, als in einem kleinen analogen Raum, den man sicher, man kann die auf Wanderschaft schicken und dann ist die Öffentlichkeit ein bisschen breiter, aber es ist doch immer sehr lokal gebunden und die Rezeption und da ist eben einfach sehr eingeschränkt. Für uns sind digitale Ausstellungen schon seit vielen Jahren jetzt ein sehr wichtiges Mittelmedium und auch ein sehr erfolgreiches Medium, um unsere Forschungsergebnisse in die Welt zu tragen und nicht nur im deutschen Raum, sondern insgesamt auch in den Raum mit dem und über den wir forschen.
Und dabei geht es eben nicht nur um Gebäude, die zum Beispiel von der UNESCO als Gebäude von besonders historischem Wert deklariert wurden, sondern auch um recht ja, alltägliche Gebäude. Zum Beispiel, vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen. Wir sind jetzt wieder auf der Seite. Was passiert denn, wenn man jetzt auf eins dieser Gebäude klickt?
Also wenn man auf eins dieser Gebäudebilder klickt, ist die Ausstellung so aufgebaut, dass wir in der Regel ein Foto haben vor der Zerstörung und ein Foto nach der Zerstörung. Es gibt schon so viele Bilder zur Ukraine, so viele Bilder auch mit Zerstörung, dass wir nicht die Bilderflut einfach wahllos erweitern wollen, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wir für die Kernaussage halten, dass eben da Denkmäler zerstört werden und dass die Motive, die dahinter stehen, hinter dieser Zerstörung, dass die eben auch klar zum Ausdruck kommen. Deshalb nur zwei Bilder pro Objekt und immer eins vor oder nach der Zerstörung, beziehungsweise in einem Fall haben wir eins während der Zerstörung und eins nach der beginnenden Wiederherstellung, denn in der Ukraine wird jetzt schon wieder aufgebaut und repariert, gerade wenn es um Wohnanlagen geht, um Wohnhäuser, da kann man nicht warten, bis der Krieg vielleicht irgendwann mal zu Ende ist. Oder wir haben hier ein Objekt und das ist das Verklärungskloster in Odessa. Odessa ist ja auch, liegt quasi nicht im eigentlichen umkämpften Gebiet oder besetzten Gebiet, sondern das zeigt, dass diese Objekte eben durchaus ganz gezielt auch in Regionen zerstört werden, um die Leute zu terrorisieren und aber auch um die Kultur zu zerstören, in denen noch vom Krieg weitgehend verschonten Regionen des Landes. Das ist ein sehr wichtiges Denkmal aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Ukraine ist ja ein sehr junges Land, das sich nach seiner Unabhängigkeit 1991 sehr stark mit seiner eigenen Geschichte und auch der Abgrenzung und der Definition und Untersuchung der eigenen Geschichte gegenüber seinen Nachbarn beschäftigt. Denn die ukrainische Geschichte wurde quasi von allen umliegenden Nachbarn immer auch vereinnahmt. Was ich besonders erschreckend finde an diesem Beispiel, ist, die Ukrainer und auch die Russen sind orthodoxe Christen. Und wenn man nun gezielt orthodoxe Kirchen beschießt, dann zerstört man auch eigentlich die eigene oder greift man auch die eigene Religion an. Und das also finde ich besonders bemerkenswert. Das sind keine Kollateralschäden, sondern man sieht, dass diese Treffer häufig so genau platziert sind, dass die Gebäude nicht nur teilbeschädigt sind, sondern auch wirklich völlig zerstört werden.
Können Sie noch ein bisschen genauer die Geschichte genau dieses Gebäudes beschreiben?
Das Beispiel der Christi-Verklärungskirche oder Kathedrale in Odessa ist deshalb so spannend, weil sie entstanden ist am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Ukraine keine eigene staatliche Unabhängigkeit besessen hat und ist nach der russischen Revolution, als das ukrainische Gebiet als sowjetische Teilrepublik zu einer gewissen Unabhängigkeit gekommen war, ist sie 1936 zerstört worden im Zuge der sowjetischen Maßnahmen Maßnahmen gegen die Religion. Und nach der Unabhängigkeit 1999 wurde diese Kirche wieder aufgebaut, als auch mit privaten Spenden, ist in den Jahren 1999 bis 2003 wieder neu errichtet worden. Und es ist natürlich besonders bitter, dass jetzt bei diesem Angriffskrieg im Juli 2023 die Kirche abermals zerstört worden ist, und wieder quasi von nicht sowjetischer, aber von russischer Seite. Das ist besonders makaber eigentlich.
Im Moment sind 40 Objekte dort zu sehen. Planen Sie, das Ganze noch zu erweitern?
Also ich persönlich fände es sehr gut, wenn wir es noch erweitern könnten. Andersrum ist es so, dass wir ja mit dieser kleinen Auswahl im Grunde den Finger in die Wunde legen. Und ob man, was man mit 40 nicht zeigen kann, kann man auch mit 80 nicht zeigen. Deshalb denke ich, die Auswahl ist sehr gut. Herr Schirochin ist ja ein ganz klarer Spezialist und Fachmann für das Gebiet. Er hat es sehr repräsentativ, also zumindest beispielhaft ausgewählt, sodass, glaube ich, das, was hinter diesen Angriffen steht, schon sehr rauskommt. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen könnten, das gesamte Ausmaß der Zerstörung in dieser Ausstellung zu zeigen. Und das wäre quasi ein Folgeprojekt. Aber jetzt geht es dann im Anschluss eher darum, wie bauen wir die Ukraine wieder auf und wie können wir sie dabei unterstützen.
Das sagt Dr. Susanne Jäger, Ausstellungskoordinatorin beim Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, dem GWZO. Meine Kollegin Marie Jeinte hat mit ihr über die neue digitale Ausstellung Destroyed Ukrainian Heritage gesprochen. Und davor habt ihr hier auch noch Semyon Shirokhin gehört, der die Ausstellung kuratiert hat. Danke Marie für das Gespräch und für deine Recherche.
Sehr gerne.
Die Ausstellung Destroyed Ukrainian Heritage ist eine Zusammenarbeit des Kiewer Architekturhistorikers Dr. Semyon Shirokhin und des GWZO in Leipzig. Und sie ist online jederzeit abrufbar. Ich kann es euch echt empfehlen, mal auf den Link in den Shownotes zu klicken und euch die Ausstellungswebsite anzuschauen. Dort wird die Geschichte von 40 Gebäuden in verschiedenen Ecken der Ukraine kurz und prägnant erzählt. Und ihr bekommt einen kleinen Einblick in das viel zu große Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett, die in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa entstanden ist. Danke euch fürs Zuhören und danke an Marie Jeinter für die Recherche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und damit ihr das nicht verpasst, folgt dem Forschungsquartett in eurer Podcast-App. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Tschüss und bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.